Sci Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Satya Sai Briefe entstand damals die Idee, ein Sonderheft herauszubringen, das eine Sammlung von Erlebnissen mit Satya Sai Baba und Reflexionen über sein Wirken zum Inhalt haben sollte. Dieses Sonderheft hat den Namen »Du hast mich gerufen«. Es beschränkt sich auf Beiträge, die in den Jahren 1982 bis 1988 in den Satya Sai Briefen veröffentlicht wurden. Wir schreiben jetzt das Jahr 2021 und Sai Baba hätte in diesem Jahr den 96. Geburtstag seiner physischen Gestalt begangen. Anlässlich dieses Tages möchten wir Teile dieses Heftes dokumentieren und unserem geliebten Herrn an diesem Tag zu Füßen legen. Beginnen möchten wir nach einer kurzen Musik mit einer Einführung mit Manfred Müller-Gransee.
Beschenkst uns mit deiner Gnade. Du bist hier, du bist hier, wie die wärmenden Strahlen der Sonne. Umfängst du uns mit deiner Liebe. Jetzt bist du da, jetzt bist du da, und erfreust unsere Herzen mit deinem Blick, mit deinem mit deinem Segen. Du bist jetzt hier, du bist immer hier und erfüllst uns mit deiner Glückseligkeit, beschenkst uns mit deiner Gnade. Jetzt bist du da, du bist immer da, jetzt bist du da, du bist da.
Wir sind hier zusammengekommen, um seinen Geburtstag zu feiern. Was sagt Baba über seinen Geburtstag? Swami sagt, der Tag, an dem ihr beginnt, in euren Herzen heilige Gedanken zu bewegen und eure Haltung und eure Lebensweise zu ändern, der Tag, an dem ihr beginnt, anderen selbstlos zu dienen, das ist der Geburtstag des Göttlichen in euch. An welchem Tag feiere ich meinen Geburtstag? An dem Tage, an dem ihr alle echte Glückseligkeit in euren Herzen erlebt. Der Tag, an dem ihr euch in dieser Glückseligkeit einrichtet, dieser Tag wird für euch mein Geburtstag sein. Baba ist der Avatar des heutigen Zeitalters. Er sagt über die Avatarschaft, Gott ist Mensch und der Mensch ist Gott. Jeder von uns hat etwas von Gott, den göttlichen Funken in sich. Alle Menschen sind göttlich, wie ich. Der Geist hat sich in Fleisch und Blut verkörpert. Der einzige Unterschied zwischen dir und mir ist, dass du nichts von dieser Göttlichkeit weißt. Alle, die einen Körper annehmen, sind Avatare, das heißt Herolde des Göttlichen, Manifestationen Gottes. Was ist dann das Besondere an Rama, Krishna, Buddha, Christus? Warum feiert ihr deren Geburtstage mit solch ehrfürchtiger Begeisterung? Das Besondere ist, sie sind sich dieser Tatsache bewusst. Ihr seid euch des Atman, der die Wahrheit ist, nicht bewusst. Die Botschaft des Avatars muss geboren werden, muss lebendig werden, muss in euch wachsen, in eurem Herzen. Diesen Geburtstag müsst ihr feiern. Ihr braucht keine weiten Reisen zu dem Ort zu machen, an dem ich mich in meinem Körper befinde. Legt die Samen der Liebe in euer Herz. lasst sie zu Bäumen des Dienens wachsen und die süßen Früchte der Glückseligkeit regnen. Teilt dieses Glück mit allen.
Es gibt nur eine Sprache, die Sprache des Herzens. Es gibt nur eine Kaste, die Kaste der Menschheit. Es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe. Es gibt nur einen Gott, er ist allgegenwärtig. Es gibt nur eine Sprache, die Sprache des Herzens. Es gibt nur eine Kaste, die Kaste der Menschheit. Es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe. Es gibt nur einen Gott, er ist allgegenwärtig. Es gibt nur eine Sprache, die Sprache des Herzens. Es gibt nur eine Kaste, die Kaste der Menschheit. Es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe. Es gibt nur einen Gott, er ist allgegenwärtig. Eine Sprache, die Sprache des Herzens. Es gibt nur eine Kaste, die Kaste der Menschheit. Es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe. Es gibt nur einen Gott, er ist allgegenwärtig.
Eines Tages kam ein alter Herr in den Buchladen, in dem ich damals aushalf. Er fragte, ob wir Poster führten. Und zwar suche er ein bestimmtes. Michelangelos Erschaffung Adams. Für ihn sei dieses Werk Ausdruck der Grundbedingung des menschlichen Seins, nämlich die Tragik der Unerreichbarkeit Gottes. Gott und Mensch sind aufeinander bezogen, aber sie bleiben letztlich getrennt. Die ausgestreckten Finger berühren sich nie. Ich musste dem alten Herrn innerlich recht geben. Hatte ich nicht selbst immer wieder schmerzlich erfahren müssen, dass Gott sich meinem Wunsch nach direkter Nähe entzieht? Wie viele Nächte hatte ich durchweint, aufgewühlt vom Schmerz des Getrenntseins von Barbara. Trauer darüber, wieder abreisen zu müssen. Trauer jedes Mal, wenn die geliebte Gestalt uns nach dem Darschauen den Rücken kehrte und im Innern des Tempels verschwand. Trauer beim Anblick des leeren Stuhls, auf dem er gerade noch gesessen und den Rhythmus der Bhajans angegeben hat. Das Paradoxe an dieser Sehnsucht nach Gottes Nähe ist dies. Je näher ich ihm gekommen bin, desto größer wurde die Sehnsucht, desto größer auch die Trauer über die Unstillbarkeit der Sehnsucht. Er ist ganz nah, zum Anfassen nah und doch so unendlich fern. Er schaut mich nicht an, meint gar nicht mich, verweilt nicht bei mir, ist schon wieder weitergegangen und wieder hat er mich nicht zum Interview eingeladen. Die Hoffnung auf größere Nähe, unzählige Male ist sie zerstört worden, unzählige Male ist sie der Traurigkeit gewichen und doch ebenso oft wieder neu geboren worden. Vielleicht beim nächsten Darschauen? Adam hat seinen Arm fast sinken lassen. Hat er aufgegeben? Hat er sich damit abgefunden, dass er mit der Sehnsucht, mit dem Schmerz des Getrenntseins leben muss? Ich hatte mich mit meiner Trauer angefreundet, hatte sie akzeptiert. Also gut, wenn meine göttliche Mutter mich nicht auf ihrem Schoß sitzen lässt, dann muss ich eben erwachsen sein. Dann verlangt sie von mir, dass ich stark bin. Ich will es versuchen. Am Tage meines traurig-heroischen Entschlusses, erwachsen zu werden, begegnet mir ein Gleichnis.
Wir machen einen Ausflug zu einem Tierpark nicht weit von Bangalore. Ein Elefantenkind ist verzweifelt. Wir kommen dazu, wie es sich vorn und hinten mit starken Seilen gefesselt und zwischen zwei Bäumen festgebunden, klagend und schreiend hin und her wirft. Was ist los? Die beiden Elefantenhüter, die dabei stehen, erklären es uns. Es ist von seiner Mutter getrennt worden, denn es ist Zeit, dass es lernt, selbstständig zu werden und zu arbeiten. Wie gut kann ich seinen Schmerz verstehen? Wir wandern weiter durch den Park, sehen Tiger, Schlangen, Bären, Alligatoren. Ein paar hundert Meter weiter, was ist das? Noch ein Elefant. Diesmal ein großer, gefesselt zwischen zwei Bäumen. Klagen, Verzweiflung. Reißen an den Fesseln. Was hat der Elefant? Es ist die Mutter des Kleinen. Sollte unsere göttliche Mutter auch die Sehnsucht kennen? Fesselt sie sich selbst, damit ihre Kinder lernen können, was sie lernen müssen? Aber die Geschichte meines Trennungsschmerzes geht weiter. Bei einem der letzten Darshans vor 2 Jahren geschah dies. Ich reiche Baba einen letzten Brief, einen Dankesbrief. Er nimmt den Brief zwischen 2 Finger, seine ausgestreckten Hand und seine freien Finger berühren meine, ganz sanft, ganz leicht, sekundenlang, so lange wie er braucht, um an mir vorbeizugehen. Parvati hat es aus der Entfernung beobachtet. Sie umarmt mich und freut sich mit mir. Was ist geschehen? Ich weiß nicht, ob überhaupt etwas oder was geschehen ist, aber als wir vor kurzem über den Schmerz des Getrenntseins von Gott sprachen, wunderte ich mich, dass ich keinen Schmerz mehr fühlte. Ja, dass ich in mir, wie überhaupt das Gefühl des Getrenntseins, wie etwas längst Vergangenes, Verschmerztes in Erinnerung rufen musste. Der alte Herr hatte wohl doch nicht recht gehabt.
Friede bin ich, Freude bin ich, Wahrheit bin ich, Liebe bin ich. Ich bin Liebe, ich bin Frieden, ich bin Freude, ich bin Unsterblichkeit. Ich bin Liebe, ich bin Frieden, ich bin Freude, ich bin Unsterblichkeit. Unsterblichkeit, Glückseligkeit.
Vor einiger Zeit befand ich mich in einer Konfliktsituation, die mir einfach unlösbar erschien. Die beiden einzigen Auswege, die sich boten, waren mir beide gleichermaßen zuwider. Nicht nur, dass sie sich auf meine finanzielle Lage und auf meine Beziehung zu anderen Menschen katastrophal ausgewirkt hätten, sie standen auch in absolutem Widerspruch zu den Lehren Bhagavan Sri Satya Sai Babas, den ich mit ganzem Herzen als meinen Lehrer akzeptiert hatte. Es sah so aus, als bliebe mir nichts anderes übrig, als in einer der beiden möglichen Vorgehensweisen zur Tat zu schreiten. Aber beide erschienen so total verkehrt, dass ich mich wie gelähmt fühlte. Einige Tage und Nächte zermarterte ich mir das Hirn mit der Frage, welche der beiden Alternativen ich wählen sollte und was die Folgen der jeweiligen Wahl sein würden. Meine Unruhe wurde immer größer. Schließlich wandte ich mich in höchster Not und mit einem ziemlich starken Gefühlsausbruch im Gebet an Baba, und ich bat ihn, mir klar und deutlich zu sagen, was ich tun solle. Mein Verlangen, von dem Problem und der ganzen Belastung, die es mit sich brachte, befreit zu werden, war so stark, dass es mir ganz gleichgültig war, welchen Weg ich einschlagen sollte, wenn ich dabei nur das Gefühl haben dürfte, den Umständen entsprechend mein Bestes getan zu haben. Eines Nachts also flehte ich Baba bis zum Einschlafen um eine Antwort an, erwachte aber am nächsten Morgen, ohne die ersehnte Lösung gefunden zu haben. Ich sagte laut: Bitte, Baba, bitte, sag mir, was ich tun soll. Der Gedanke, der mir in diesem Moment ganz deutlich kam, war gänzlich unerwartet, und sein Überraschungseffekt hätte nicht einmal von einem Löwengebrüll übertroffen werden können. Er lautete: Wiederhole den Namen. Ich setzte mich ungläubig wieder zurück und sprach weiter laut zu Baba, indem ich ihm mit Nachdruck klar machte: Das ist keine Antwort. Ich wartete ab in der Hoffnung, eine Lösung zu vernehmen, die ein wenig realistischer sein würde. Womöglich, überlegte ich, werde ich jetzt den Namen Gottes 24 Stunden oder auch tagelang ununterbrochen wiederholen, und am Ende stehe ich dann genauso klug da wie zuvor. Aber es kam keine weitere Antwort. Eine gewisse Resignation beschlich mich bei dem Gedanken, dass ich letzten Endes doch ohne Babas Einschreiten zu handeln haben würde, und ich dachte: Nun gut, wenn ich mich so verhalte, wie ich anscheinend geheißen worden bin, kann ich meine Entscheidung wenigstens noch ein bisschen aufschieben. Und ich fing an, den Namen zu wiederholen, den ich so liebe: Satya Sai, Satya Sai, Satya Sai. Den ganzen Tag lang tat ich es. Immer, wenn meine Gedanken zu meinem Problem hinwandern wollten, sprach ich den Namen eine Zeit lang aus. Als ich am Abend zu Bett ging, schlief ich schnell ein, und der geliebte Name zog sich wie ein sanftes Echo durch meine Träume. Beim Erwachen am nächsten Morgen wiederholte ich immer noch den Namen, aber dann erlaubte ich meinem Gedanken, auf einer anders gelagerten Ebene nach der Antwort auf mein Dilemma zu suchen. Mit meinem Verstand suchte ich nach den beiden Alternativen, zwischen denen ich so verzweifelt zu wählen gesucht hatte. Und ein seltsames Gefühl überfiel mich. Es hatte sich keinerlei Veränderung der äußeren Umstände ergeben, aber die Zwangslage hatte sich aufgelöst. Die feste Überzeugung, ich müsse sofort entscheiden und handeln, war dem Gefühl gewichen, dass es eigentlich gar nicht nötig war, überhaupt etwas zu unternehmen. Den ganzen Tag wiederholte ich den Namen. Ein paar Mal tauchte das Problem noch in meiner Erinnerung auf, aber anstatt mir als furchterregender Entscheidungszwang zu erscheinen, hatte es mehr die Form eines Traums angenommen, der der Vergangenheit angehörte. In kürzester Zeit war selbst die Erinnerung an diesen Traum verschwunden. Es wurde keinerlei Entscheidung getroffen, es wurde nichts unternommen, es gab keine wundersame Lösung. Das Problem hatte sich ganz einfach aufgelöst. Wenn ich mich dessen entsinnen könnte, was es eigentlich war, würde ich es an dieser Stelle gern erzählen. Als ich mich dran machte, diese Erfahrung aufzuschreiben, bat ich Baba wieder um seine Hilfe. »Wohin ist das Problem verschwunden?«, fragte ich ihn. Diesmal wartete ich in Ruhe ab, und mein erwartungsvolles Herz bekam eine sanfte Antwort. Indem du das Problem aus deinen Gedanken gestrichen hast, hast du es von der einzigen Stelle entfernt, an der es seine Existenz behaupten konnte.
Herr, ich bin auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu dir. Herr, ich bin auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu dir, o Herr. Herr, ich bin auf dem Weg zu mir, auf dem Weg zu mir. Herr, ich bin auf dem Weg zu mir, auf dem Weg zu mir selbst, o Herr. Der Weg liegt in mir selbst, der Weg ist in mir selbst. Der Weg des Friedens und der Liebe, der Befreiung und der Erlösung. Der Weg des Friedens und der Liebe, der Befreiung und der Erlösung. Herr, wir sind auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu dir. Herr, wir sind auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu dir, o Herr. Herr, wir sind auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu dir. Herr, wir sind auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu dir, o Herr. Der Weg des Friedens und der Liebe, der Befreiung und der Erlösung. Der Weg des Friedens und der Liebe, der Befreiung und der Erlösung. Herr, wir sind auf dem Weg zu dir. Herr, wir sind auf dem Weg zu dir. Wir alle sind auf dem Weg zu dir, o Herr.
Die Veranda neben dem Tempel. Frauenseite. Im Tempel werden Bhajans gesungen. Wer drinnen keinen Platz gefunden hat, sitzt hier draußen. Es sind vornehmlich alte Frauen, hässliche Frauen in alten, verwaschenen Saris. Manche von ihnen sehen aus, wie man sich bei uns im Märchen Hexen vorstellt. Ich, selbst eine alte Frau, fühle mich zu diesen Frauen jedoch vom ersten Augenblick an auf ganz rätselhafte Art hingezogen und werde auch von ihnen mit Freundlichkeitsbezeugungen geradezu überhäuft. Einmal jedoch geschieht es, dass eine dieser Frauen mich zurechtweist. Ich habe mich beim Sitzen zu sehr in die Höhe gehoben, um Sai Baba, der im Tempel sitzt, besser sehen zu können. Und im selben Augenblick legt sich mir eine harte Hand fest und gebieterisch auf die Schulter. Ich begreife erschrocken, dass ich offenbar jemanden empfindlich gestört habe, und anstelle einer Entschuldigung lege ich meine Rechte über die Hand auf meiner Schulter. Ich denke mir nichts dabei. Es ist mehr oder weniger eine Reflexbewegung. Aber kaum berühre ich die Hand dieser Frau, als ich im selben Augenblick einen heißen Strom von Liebe durch mich hindurchfließen spüre. Es mag lächerlich klingen, aber ich empfinde plötzlich in mir eine alles überstrahlende Liebe zu dieser Frau. Es ist ein Gefühl, wie ich es in dieser Art noch nie erlebt habe. Eine völlig unpersönliche, überpersönliche Liebe. Denn ich kenne die Frau ja nicht, der die Hand gehört. Weiß nur, dass sie eine der alten Inderinnen sein muss, zwischen denen ich eingekeilt sitze. Die Hand ist knochig und voller Runzeln, aber es geht etwas Wunderbares von ihr aus. Ich weiß nicht, warum ich diese Frau liebe. Die Frau, deren Gesicht ich nicht einmal kenne, weil ich mich ganz bewusst nicht zu ihr umdrehe. Ich liebe sie also nicht, weil sie vielleicht besonders schön und mir sympathisch ist oder weil sie mir einen Gefallen getan hat. Sie hat mich im Gegenteil mit unbestreitbarer Strenge auf den Boden zurückgedrückt. Warum liebe ich sie also? Und wie stark ich diese Liebe in mir spüre? Sie strömt von ihr kommend durch meinen ganzen Körper hindurch, erwärmt und beglückt mich und fließt durch meine Hand wieder zu ihr zurück. Und plötzlich muss ich denken, auf eine solche Art liebt wohl Gott uns Menschen.
Er schaut weder auf unsere Schönheit noch auf unsere Taten. Es kümmert ihn sehr wahrscheinlich nicht einmal, ob wir seiner Liebe überhaupt wert sind. Er liebt uns, weil wir sind und weil er Liebe ist. Die Hand, die mit immer gleichbleibendem Druck von der meinen fest umschlossen auf meiner Schulter liegen bleibt, wird so für mich zur Hand Gottes. Wir bleiben so sitzen, bis die Bhajans im Tempel zu Ende gesungen sind. Vielleicht 10 Minuten lang, und unsere Hände lösen sich erst voneinander, als wir beide aufstehen. Ich weiß bis heute nicht, wie die Frau ausgesehen hat, denn ich habe mich nicht zu ihr umgedreht, und auch sie hat keinen Versuch gemacht, mir näher zu kommen. Es war etwas Elementares in dieser anonymen Begegnung, wie man es so oft im Umkreis von Sai Baba erfahren kann. Und so unscheinbar das Erlebnis auch aussehen mag, für mich zählt es dennoch zu den absoluten Höhepunkten meines Indienaufenthaltes. Ich habe für einige Minuten einen Menschen ohne Ansehen seiner Person innig geliebt, weil ich selbst Liebe war.
Wir sind Quellen, Quellen der Liebe, voll Freude, Glückseligkeit. So lasst unser Leben ein Strom der Liebe sein, dann fließt er eines Tages in das Meer der Liebe ein. Liebe, Liebe wachse. Fließe ein in das Meer der göttlichen Liebe, verschmilze, werde eins. Fließe ein in das Meer der göttlichen Liebe, verschmilze, werde eins. Wir sind Quellen, Quellen der Liebe, voll Freude und Glückseligkeit. So lasst unser Leben ein Strom der Liebe sein, dann fließt er eines Tages in das Meer der Liebe ein. Liebe, Liebe wachse, Liebe wachse, Liebe vermehre dich, vermehre dich. Fließe ein in das Meer der göttlichen Liebe, verschmelze, werde eins. Fließe ein in das Meer der göttlichen Liebe, verschmelze, werde eins.
Ich möchte euch eine Geschichte von Craig erzählen, den ich während meines Aufenthalts zu Sais Füßen 1979 in Prashanthi Nilayam kennenlernte. Unsere ersten Kontakte ergaben sich auf einem jener breiten Gänge vor den Zimmern in einem der West-Prashanthi-Wohnblocks. Ich machte dort erste Versuche in Yoga-Asanas, die wegen meiner Ungeübtheit und einiger Ungelenkigkeiten recht mühsam waren und bestimmt nicht attraktiv ausfielen. Craig kam öfters vorbei und kommentierte sie so freundlich und ermunternd, dass mir gleich warm ums Herz wurde. Später erzählte er mir in seiner ruhigen und zugleich lichtvollen Art, dass er, Anfang 20, Amerikaner, 2 Jahre zuvor schon bei Swami gewesen sei und damals sehr viel Aufmerksamkeit von ihm erhalten habe. Swami habe ihm zur Lehrerausbildung geraten, die er nun auch mache. Er trug ein Medaillon auf der Brust, das Baba ihm materialisiert hatte und das Om-Zeichen darstellte. Diesmal war es anders gekommen. 2 Monate hindurch war Swami an ihm vorübergegangen und hatte ihn ignoriert. Craig war in keiner Weise enttäuscht oder verstimmt. Er hatte, wie er sagte, oft Träume mit Swami, in denen es ihm offenbar möglich war, in einen Dialog mit ihm einzutreten. Er hatte die Empfindung, dass Swami begonnen hatte, Wohnung in ihm zu nehmen. Es war ein Morgen Ende August, als Craigs letzter Darshan bevorstand, und anschließend musste er seine Heimreise antreten. Im Vorhof des Mandir kamen wir in der Reihe der Wartenden nebeneinander zu sitzen, und da sagte mir Craig, Eine Bitte an Baba habe er doch, ein wenig wie Butti, dass er den Seinen heimbringen wolle. Bald darauf wurden wir hereingelassen. Ich kam schräg gegenüber von Craig zu sitzen, sodass ich aus 3 bis 4 Metern Entfernung verfolgen konnte, was sich dann zutrug. Sai erschien auf der Veranda des Tempels und ein Ruck ging durch die mehreren hundert Menschen, die hier versammelt waren. Danach senkte sich jene unverwechselbare, teils ergebene, teils angespannte Stille über uns, die mit Worten kaum zu beschreiben ist. Swami kam gleich auf unsere Seite zu und bald war er bei Craig angelangt. Dieser richtete sich halb auf und verabschiedete sich, wie das in Puttaparthi üblich ist. Swami schenkte ihm ein warmes, freundliches Lächeln und einige Worte des Abschieds. Schnell wandte er sich wieder zum Gehen. Also hatte er Craigs Bitte nicht erhört oder gar nicht gehört. Craig setzte sich lächelnd nieder. In seinem Gesicht konnte ich kein Zeichen einer Unzufriedenheit erkennen. Baba ging weiter, 4, 5, 6 Schritte. Dann machte er plötzlich Kehrt und ging zurück zu Craig und materialisierte ihn wie Butti. Es gibt unzählige spektakuläre Wunder, Sais. Materialisationen, Lebensrettungen, Totenerweckungen und viele mehr. Aber weil ich das hier Berichtete selbst gesehen und miterlebt habe und weil es ein Licht auf die Art wirft, wie Sai Design testet und in seine Schule nimmt, wollte ich es euch vermitteln.
Unsichtbar, aber der Seher. Unhörbar, aber der Hörer. Undenkbar, aber der Denker. Unerkennbar, aber der Erkenner. Einzig er und kein anderer sieht. Einzig er und kein anderer hört. Einzig er und kein anderer denkt. Einzig er und kein anderer erkennt. Er ist das Selbst, der innere Lenker, der Unsterbliche.
Es war im Interviewraum. Swami trat ganz nah an sie heran und war nur noch Gesicht, in dem jeder Zug überdeutlich wurde. Kraft und Hoheit strahlten über auf die Betrachterin, die sich für einen Moment ihrer Nichtigkeit bewusst wurde, sich dann aber aufgehoben fühlte in die hoheitsvolle Liebe hinein. Ein kurzer Augenblick des Einsseins mit ihm folgte. Dann wurde sie wie in die Welt der Dualität zurückgeworfen, Zeugen einer Wandlung. Swamis Augen verloren ihren Glanz, seine Gesichtszüge ihre Spannkraft und Frische. Trauer und Ermüdung zeichneten sich ab. Das ganze Gesicht schien zu fragen: Ihr hört meine Worte, seht meine Taten. Warum folgt ihr ihnen nicht? Warum seid ihr so schwergewichtig und lasst meine Liebe euch nicht verwandeln? Alles will ich euch geben, alles. Aber ihr greift nicht danach, sondern ins Leere, nach Dingen, die euch nicht heil machen. Immer wieder fragt und bittet ihr um dasselbe, obgleich ich euch längst schon geantwortet habe. Was war geschehen? Unter den zum Interview Geladenen saß eine Frau, die in Interviews immer die gleiche Problemfrage stellte, obwohl Swami sie schon mehrmals beantwortet hatte. Für einen Moment blickte die Träumerin zu dieser Frau, um dann zu Swamis Gesicht zurückzukehren. Und was sie nun schaute, machte sie erneut betroffen. Sie sah in sein kraftvolles Gesicht, das mehr und mehr Liebe ausstrahlte. Nichts war geblieben von der Trauer und Müdigkeit. So, als sei es das erste Mal, beugte sich Swami zu der Frau herab und gab ihr geduldig seinen Ratschlag. Als die Träumerin erwachte, blieb sie sinnend liegen und sagte: Begreifen wir, was es heißt, Gott inkarniert um des Menschen willen. Können wir die Höhe und Tiefe dieser Liebe ermessen? Wohl noch nicht. Aber finden wir, du und ich, uns nicht, gleichsam wie in einem Spiegel, wieder in der Frau, die hört und nicht hört, sieht und nicht begreift.
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin du, du bist ich, wir sind alle. Eins mit dir in alle Ewigkeit, wir sind alle eins. Ich bin du, du bist ich, wir sind alle eins. Eins mit dir in alle Ewigkeit, wir sind alle.
Von Kindheit an trage ich in mir ein Bild, welches mir auf manche Art hilft, diesen Sinn zu verstehen. Immer wenn meine Mutter Osterplätzchen mit Butter machte, erhitzte sie ungefähr 3 Kilo Butter in einem großen Kessel. Wenn sich die Butter nun langsam erhitzte, setzten sich ihre verschiedenen Unreinheiten am Rand des Gefäßes als Schaum ab. Meine Mutter seihte dann den Schaum von der Oberfläche ab und reinigte so die Butter. Prashanthi Nilayam ist ein solch großer Kessel. Die Unterkünfte, die Hunde, das stundenlange Warten in Hitze oder Regen, die erkälteten, husteten, schnarchenden und sonst wie lauten Nachbarn, all die Tausende von Leuten mit ihren verschiedenen Charakteren und Lebensgewohnheiten und Verhaltensschwierigkeiten, sie alle zusammen schaffen viel seelischen Aufruhr und innere Unruhe. Wir sind die Butter, welche zu schmelzen beginnt, und der Schaum mit unseren Unreinheiten steigt an die Oberfläche unseres Seins in Form von Widerwille, Ablehnung, Ärger, Zorn und Zweifel, in Form von Anklage und Entrüstung, dass wir so gering geschätzt werden, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dass unseren Problemen keine Bedeutung beigemessen wird, dass Baba uns keine Beachtung schenkt, dass die anderen die Regeln nicht einhalten und dass Baba gerade denen ein Interview gewährt, welche sich nicht an die Regeln halten. Und höher schaukelt sich der Monkey Mind, der Affenverstand. All dies schafft Reibung mit anderen Gruppen, zwischen Gruppen und Einzelnen, zwischen uns und unserem Selbst, zwischen uns und unserer Vorstellung von Baba. Der Verstand gerät in Konflikt und Verwirrung. Der Schaum steigt hinauf zur Oberfläche und nimmt all die Unreinheiten mit, die in der Psyche schon lange aufgespeichert sind, nicht nur seit der Kindheit, sondern Samskaras, Karmas, vieler Leben hindurch. Dann kommt die kosmische Mutter mit ihrem langfließenden, orangefarbenen Kleid, schwingt ihre Hand in kreisförmigen Bewegungen und seiht den Schaum ab, mit einem Wort, einem Lächeln oder einer Geste. Erleichterung folgt. Die Unreinheit ist beseitigt oder doch wenigstens vermindert worden. Das Karma ist ein wenig reduziert, geschwächt. Die Butter ist ein wenig heller, reiner, gesünder. Aber die kosmische Mutter sieht, dass sie immer noch voller Unreinheiten ist und fährt fort, sie im Kessel der Erfahrungen zu erhitzen, hier in Prashanthi Nilayam. Wiederum kann man sagen, dass dies ja doch in jedem Augenblick unseres Lebens geschieht, wo immer wir sein mögen, wie auch immer. Hier ist die Hitze größer, denn die Mutter ist körperlich vor unseren Augen anwesend, so dass wir leichter von unserem Schaum befreit werden können. Aber die Erleichterung kommt nicht nur durch diese physische Gestalt im orangefarbenen Gewand. Mutter Sai ist nicht auf die Gestalt begrenzt, welche sich zweimal am Tag im Darshan in Prashanti Nilayam zeigt. Auch dies ist eine der wichtigsten Botschaften, die Baba uns geben möchte. Wir versuchen in jedem Wesen, das wir antreffen, Sai zu sehen. Es hat keinen Wert, unsere Hände vor ihm im Darshan zu falten, wenn wir mit ihm in Form unserer Zimmergenossen oder mit dem Ashram-Personal in Konflikt kommen. Die Botschaft des Lebens an uns, dass Gott überall ist, will sich durchsetzen. Sai kann durch unsere Zimmergefährten zu uns sprechen, durch die Hunde, durch unseren Durchfall, durch den Spruch des Tages, durch unsere Meditation, durch ein Buch, das wir gerade lesen, durch einige Ärgernisse oder dadurch, dass irgendeine Person oder Situation uns reizt.
Das einzig bleibt in Freud und Leid und losgelöst von dieser Welt. Nur der erlangt Unsterblichkeit, der kennt sein wahres Ich, das selbst. Das einzig bleibt in Freud und Leid und losgelöst von dieser Welt. Kein Auge hat es je gesehen, das ohne Vorname ist. Kein Wort kann seinen Sinn enthüllen, auch nicht ich bin oder du bist. Kein Auge hat es je gesehen, das ohne Form und Name ist. Kein Wort kann seinen Sinn enthüllen, auch nicht ich bin oder du bist. Im tiefen Innern meines Wesens es zu erkennen sehen, wenn alles Denken, alles Fühlen zu meinem Ende gekommen ist. Im tiefen Innern meines Wesens gibt es zu erkennen sehen, wenn alles Denken, alles Fühlen zu einem Ende gekommen ist. Wenn alles Denken, alles Fühlen zu einem Ende gekommen ist.
Als Esoterikerin, den Mystikern nahestehend, war ich kein Neuling mehr auf dem Gebiet der göttlichen Lehren. Dennoch war ich skeptisch, als ich durch Freunde von Sai Baba hörte. Ich las Bücher über ihn und vertiefte mich in seine Weisheitslehren. In jeder stillen Minute beschäftigten mich irgendwelche Fragen, die sich um Sai Baba drehten, wie zum Beispiel: Entspricht all das Gedruckte der Wahrheit? Ist es möglich, mit ihm geistig Kontakt aufzunehmen? Hört er wirklich all unsere Gebete, gleich ob sie an Allah, an Buddha, Krishna oder Christus gerichtet sind? Hat er das Vibhuti, welches uns Bekannte geschenkt hatten und, wie es in den Büchern steht, tatsächlich hervorgebracht? Wenn wir an die Wunder, die Jesus Christus tat, glauben, weshalb sollte dies heute nicht möglich sein? War er bereits in mein Leben getreten, weil ich von ihm nicht mehr loskam? Eines Tages erhielt ich die erste Antwort so rasch, so verblüffend und so unerwartet, dass ich diese Begebenheit nicht vorenthalten möchte. Ich hatte meinen Jüngsten, damals 5 Jahre alt, bei meinem Mann zurückgelassen, um meine noch nicht 13-jährige Tochter, die an diesem Tag wieder nicht von der Schule nach Hause gekommen war, auf ihren Anruf hin abzuholen. Ich bangte um sie. Sie hatte etliche unschöne Erlebnisse hinter sich, über die sie nicht hinwegkam, und sie ließ durchblicken, dass sie nicht mehr leben wollte. So saß ich am Steuer und fuhr in die einbrechende Dunkelheit hinein. Fuhr? Nein, ich raste auf der Landstraße dahin. Als mein Blick auf den Tacho fiel, waren die 120 Stundenkilometer bereits überschritten. Meine Hände umklammerten das Lenkrad. Der Fuß auf dem Gaspedal wollte nicht gehorchen. Sai Baba! schrie ich in meinem Herzen. Ich konnte nicht mehr denken. Doch auf einmal steuerten die Hände sicher und der Fuß glitt vom Gaspedal, während ein Luftzug, ein leichter Windstoß durch den Wagen ging. Woher? Die Fenster waren geschlossen, die Lüftung zu. Zugleich breitete sich ein unbeschreiblicher Duft im Auto aus. Vibhuti durchfuhr es mich. Vibhuti? Aber es befand sich doch keins im Wagen. Aber es roch doch nach Vibhuti. Die Luft war erfüllt davon. Satya Sai Baba. Unter Tränen dankte ich und stellte mein Sorgenkind Gottes Schutz anheim. Satya Sai Baba. Eine Realität. Eine wunderbare, herrliche Realität.
Ich bin in meinem Vater. Ihr seid in mir und ich bin in euch. Ich bin. Seid in mir und ich bin in euch. Ich bin. Ich bin in meinem Vater. Ihr seid in mir.
Eine separate Halle für Meditationen, Einzelzimmer, in welchem man den ganzen Tag lang meditieren konnte und Ruhe und Frieden hatte. Ich erwartete, dass Sai Baba jeden Tag zu uns sprechen würde und dass er uns die verschiedenen geistigen Wahrheiten erklären würde und die Techniken, mit denen wir sie verwirklichen könnten. Ich erwartete eine Atmosphäre der Stille, etwa wie in einem Kloster. Besinnlich, mit viel Zeit zum Nachdenken. Während meiner ersten Besuche 1977 und 1979 gelang es mir, meine eigene kleine Welt zu gestalten, etwa im Einklang mit meinen Erwartungen. Dies war möglich, weil ich es fertigbrachte, ein Zimmer für mich zu ergattern. Ein Luxus, der nicht länger möglich ist, wegen der ständig zunehmenden Zahl von Devotees, welche jeden Tag hierher ankommen. Dann, während meiner folgenden drei Besuche, begann ich allmählich zu verstehen, dass hier ein anderes Spiel gespielt, dass eine andere Methode zur geistigen Entwicklung angewandt wurde. Ich habe mich selbst gefragt, warum drei oder fünf oder mehr Personen in ein Zimmer gepfercht wurden, warum wir in Hallen untergebracht waren, zusammen mit 50 bis 60 anderen. Warum so viele herrenlose Hunde Tag und Nacht bellten, warum den ganzen Tag lang gebaut wurde, sogar bei Nacht, obwohl man uns gesagt hatte, dass wir die Lichter ausmachen und schlafen sollten, warum hier kein Raum bereitgestellt war für Meditationen, für Ruhe, keine Kurse, kein Unterrichtsstunden und Techniken gegeben wurden. Später wurden allerdings die Lectures für ausländische Devotees eingerichtet. Warum Swami nicht jeden Tag zu uns sprach und uns nicht erklärte, was wir zu tun hatten? Letztlich, als der Verstand aufhörte, warum zu fragen und begann, darum zu hören, begannen manche Antworten offenbar zu werden und sie schienen logisch und wichtig zu sein. Wie sahen diese Antworten aus? Mir wurde klar, dass hier in Prashanti Nilayam und was dies betrifft in der ganzen Welt, das Leben selbst der beste Lehrer ist. Gott ist Gott, Leben ist Gott und Gott ist Leben. Muss es da irgendeinen anderen Lehrer geben als das Leben selbst? Dieser Prozess, durch die Erfahrungen des Lebens zu lernen, erscheint hier in Prashanthi Nilayam beschleunigt zu werden. Der ganze Komplex wirkt wie ein elektromagnetisches Feld, in welchem die Lektionen schnell und unter Druck kommen. Die Schwächen und Ängste, die Selbstgefälligkeiten und verschiedenen andere Hemmnisse der spirituellen Entwicklung kommen an die Oberfläche. Manch einer beginnt zu verstehen, dass absolut nichts im Leben durch Schicksal oder Zufall geschieht, dass da eine göttliche Hand ist, die jedes unserer Erlebnisse führt und die uns in jedem Augenblick genau den Gegenstand, die Personen oder die Situationen zuführt, welche wir brauchen, um in Ordnung zu kommen, Auge in Auge mit unserem Ego. Dies ist nicht immer erfreulich und oft sind die Erfahrungen, die wir brauchen, das Letzte, was wir eigentlich wollten. Wir dürfen in Unterkünften sitzen und leben, wo es hunderte von Moskitos gibt, wo Babys schreien, Leute husten, niesen, reden, lachen und schnarchen, wo die Türen ständig auf- und zugemacht werden. Wenn große Gruppen da sind, rufen die einzelnen Mitglieder durch die ganze Halle, während du versuchst, zu schlafen oder zu meditieren. All dies ereignet sich nicht nur während des Tages, sondern gelegentlich auch bei Nacht. Es wäre aber töricht zu denken, dass Swami nicht Hunderte oder Tausende von Räumen bauen könnte, um jedem Pilger ein eigenes Zimmer zu geben. Seine Macht ist unbegrenzt. Er hat diese Energie aber offensichtlich auf andere Projekte gerichtet. Zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser, Armenhäuser, Erste Hilfe und Hygienestationen. Wir können nur annehmen, dass diese Zustände im Ashram einen Sinn haben müssen. Denn so wird der spirituell Strebende erst einmal darin gefestigt, Liebe und Geduld in sich zu entwickeln, um so einen Geist allmählich von seinen Schwankungen zu befreien. Unterdessen fährt die kosmische Mutter damit fort, den Kessel aufzuheizen und an die Oberfläche gestiegenen Schaum abzuseihen. Das Einzige, was wir dazu tun können, ist erkennen, dass es ein segensreiches Erlebnis ist, das wir akzeptieren, an dem wir uns erfreuen und dem wir uns nicht widersetzen. Wir lernen, unsere eigenen Unreinheiten anzuschauen, eher als unsere Umgebung oder die Fehler anderer zu tadeln, und geben sie willig her, damit sie gereinigt werden durch die göttliche Mutter. Wenn wir beginnen, danach zu handeln, dass das Leben der beste Lehrer ist, wird Prashanthi Nilayam immer und überall gerade dort sein, wo wir uns befinden. Und jeder Augenblick wird zu einem Interview.
Mein Pass verbraucht, mein Zorn verraucht, meine Wut verbrannt, mein Ärger gebrannt. Stillt, das Leben erfüllt und Frieden, Frieden breitet sich aus und Frieden, Frieden breitet sich aus. Alle Zweifel vorbei, mein Mut wieder neu. Der Glaube gestärkt, die Hoffnung genährt. Ich kehre zurück, nach Hause zurück. Und Liebe, Liebe breitet sich aus. Und Liebe, Liebe breitet.
Swami besuchte Madras zu einem besonderen Anlass. Er saß auf einem Stuhl, als ein ehrenwerter Mann eine Rede hielt. Brüder und Schwestern, Puttaparthi ist der Ort, wo Gott lebt. Besser, ihr geht nach Puttaparthi und seht Gott dort. Er dachte, die Rede sei großartig. Ich erinnere mich, dass Swami aufstand und sofort sagte, soeben habt ihr die Rede gehört, in der ihr alle aufgefordert wurdet, nach Puttaparthi zu gehen. Es ist absolut falsch. Wo wohne ich? Ich wohne in euch. Ihr braucht da nicht hinzugehen, um mich zu sehen. Ich bin in euch. Warum? Ihr seid mein. Seit ihr mein seid, bin ich in euch.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Sie hörten heute Ausschnitte aus einem Sonderheft der Satyasai-Briefe mit dem Titel »Du hast mich gerufen«. Diese Broschüre wurde veröffentlicht zum 10-jährigen Jahrestag der Sai-Briefe. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.
Das alles, das bist du. Das alles, das bist du. Das alles, das bist du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das Leben, der Atem, das Wachsen, die Zeit, Erkenntnis, Vergehen, die Unendlichkeit. Das Rauschen, die Stille, die Leere im Raum, das Wissen, die Weisheit, die Schwingung des Arms. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das Sein von allem und du bist auch ich. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du.